Guten Tag, liebe Gemeinde, von dieser Stelle aus. Als erste Stelle in unserer Predigt heute schlagen wir den 2. Timotheusbrief nach, 2. Timotheus Kapitel 3. Wenn ich Baptistenprediger wäre, würde ich sagen, unser Text für heute ist, ich bin zwar kein Baptistenprediger, aber unser Text für heute ist, oder sind die zwei Verse, die wir jetzt lesen, die drei Verse, dieser Abschnitt, sehr bekannt, 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 14 bis 17, insgesamt vier Verse. 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 14 bis 17, nachdem Paulus den Timotheus vor Irrlehren gewarnt hatte, schreibt er in Vers 14, Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Vers 16. Unser Text für heute, das sind die Verse 16 und 17. Denn alle Schrift von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Wir befassen uns heute mit diesen zwei Versen, mit ihrem Inhalt. Es geht um die Bedienungsanleitung, die unser Schöpfer für uns Menschen vorgesehen hat. Wir nennen sie die Heilige Schrift, die Bibel. Wir fangen mit der ersten Feststellung an, die Paulus hier trifft, nämlich von Gott eingegeben. Wörtlich heißt es von Gott eingehaucht oder eingeatmet, eingehaucht. Der Autor des ganzen Buches von 1. Mose 1 bis zum Ende der Bibel, Offenbarung, Kapitel 22, ist Gott. Und wenn wir Gott sagen, dann verstehen wir, dass damit das Wort gemeint ist, das Wort, das in Menschengestalt als Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. Das Wort ist dasjenige Wesen von Elohim, Elohim, das wir heute als Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus kennen, dasjenige Wesen gewesen, das mit den Menschen interagierte und die Niederschrift der Heiligen Schrift inspirierte. Die Bibel ist ein sehr ungewöhnliches Buch. Sie ist über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben worden. Also ihre Niederschrift erfolgte in einem Zeitraum von etwa 1500 Jahren und mehr als 40 Autoren. Eigentlich waren es Stenographen, weil sie das niedergeschrieben haben, was Gott ihnen eingegeben hat oder wozu er sie bewegt hat. Mehr als 40 Autoren wirkten mit. Und es ist interessant, dass es heißt, von Gott eingegeben, von Gott eingehaucht. Das wird nicht in der Vergangenheitsform festgestellt, sondern man kann sagen, das ist im Präsens, in der Gegenwart. Und die Bibel lebt sozusagen, weil auf ihr die Inspiration Gottes ruht. Und wir können zuversichtlich sein, dass Gott, der uns die Heilige Schrift gegeben hat, auch für ihre Überlieferung und ihre Bewahrung treu gesorgt hat. Das wissen wir zum einen durch die Schriftrollen vom Toten Meer, ein Begriff, der uns allen bekannt ist, als diese Schriftrollen entdeckt wurden, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und man mit einer Analyse der Texte begonnen hat, denn man hat sofort erkannt, es handelt sich um die Bücher des Alten Testaments. Ich glaube, die erste Schriftrolle, die gefunden wurde, war eine vollständige Schriftrolle vom Propheten Jesaja. Und jetzt hat man mehr als 60 Jahre Zeit gehabt, diese Schriftrollen mit dem Text des Alten Testamentes, wie er uns vorliegt, durch die Masoreten zu vergleichen, und man stellt kaum nennenswerte Unterschiede fest, so gut wie gar keine. Und beim Neuen Testament wissen wir, dass es mehr als 5000 griechische Manuskripte des Neuen Testamentes gibt. Entweder vom ganzen Neuen Testament oder Auszüge davon. Sie datieren bis auf etwa 150 Jahre nach dem Ableben der Apostel der ersten Christengeneration. Sie sind also ihrem Ursprung viel näher als irgendein anderer klassischer Text, den wir heute haben. Und auch unter diesen unterschiedlichen Manuskripten sind die Textschwankungen nicht nennenswert. Ich glaube, man sagt bei den verschiedenen Schriftrollen, die man gefunden hat, die Textschwankungen machen nur etwa 1% des Textes aus und haben mit grundlegenden Aussagen des Neuen Testamentes nichts zu tun. F.F. Bruce, er war Professor für Bibelkritik und Exegese an der Universität von Manchester, schrieb über die textliche Bezeugung des Neuen Testamentes, ich zitiere, wäre das Neue Testament eine Sammlung von weltlichen Schriften, so wäre seine Echtheit im Allgemeinen über alle Zweifel hoch erhaben. Hoch erhaben. Die Werke von Homer im Vergleich dazu, ein bekannter griechischer Dichter des 8. Jahrhunderts vor Christi Geburt, ältesten Manuskripte, die wir von Homer haben, die datieren aus dem 3. oder 4. Jahrhundert nach Christus. Also ein Unterschied, ein zeitlicher Unterschied von 1000 Jahren. Und man geht davon aus, das sind Homers Werke. Die 5000 griechischen Manuskripte des Neuen Testaments liegen seinem Ursprung sehr viel näher als die von Homer. Von Gott eingegeben. Die Kehrseite der Medaille ist, auch das wollen wir feststellen, andere Bücher sind nicht von Gott eingegeben. Sie sind nicht von ihm eingehaucht. Ich nenne ein paar Beispiele. Das Buch Mormon ist nicht von Gott eingegeben. Der Koran ist nicht von Gott eingegeben. Die Schriften fernöstlicher Religionen sind nicht von Gott eingegeben. Wir haben zum Schluss der Offenbarung eine Feststellung. Ich lese sie uns vor. In Offenbarung Kapitel 22, damit geht das Buch Offenbarung zu Ende und das Buch Offenbarung schließt die, sagen wir, derzeitige Offenbarung Gottes an die Menschen ab. Also gilt diese Feststellung nicht nur für das Buch der Offenbarung, sondern für die Heilige Schrift insgesamt. Dort wurde Johannes inspiriert, niederzuschreiben, ich zitiere, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagungen in diesem Buch. Gemeint ist in erster Linie die Offenbarung, aber stellvertretend gilt die Aussage für die Heilige Schrift insgesamt. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Damit ist Gottes Offenbarung an die Menschen, sagen wir, derzeit abgeschlossen. Es kann, bis Jesus Christus wiederkommt, was dann sein wird, das werden wir sehen. Es kann nichts hinzugefügt werden und es soll auch nichts weggenommen werden. Deshalb können wir mit Gewissheit sagen, dass diese anderen religiösen Werke, das Buch Mormon, der Koran, die Schriften fernöstlicher Religionen und was es sonst noch alles gibt, sie sind nicht von Gott eingegeben. Gott ist nicht deren Autor. Und ich denke, Sie wissen, die Political Correctness unserer Zeit schreckt manche bekennenden Christen von einer klaren Aussage dieser Art ab. Ja, man will mit allen Menschen gut auskommen. Das will ich auch, sofern es mir möglich ist. Aber das ändert nichts an der Feststellung, dass Gott nicht der Autor dieser anderen Schriften ist. Gott ist auch nicht der Autor über Bücher oder von Büchern, die mit Gesundheit und mit der Natur zu tun haben, mit natürlicher Heilung und vielen anderen Dingen. Ich denke an ein ehemaliges Mitglied unserer Kirche, das ein Buch über die Natur und Naturheilung veröffentlicht hat. Und dieses Mitglied schrieb in der Einleitung, ich muss sagen, dieses ehemalige Mitglied schrieb in der Einleitung zu seinem Buch, es hätte 20 Jahre lang in einer jüdisch-christlichen Gemeinde gesessen und Protokolle geführt, also Notizen gemacht während der Versammlung. Und dieses ehemalige Mitglied meint, in der Natur Dinge gefunden zu haben, mit deren Hilfe man heilen kann. Und in seinem Buch stellt sie Dinge über die Natur fest, die es als Wahrheit sieht und die den Aussagen der Heiligen Schrift widersprechen. Und das ergibt keinen Sinn, denn wenn Gott der Schöpfer ist und Gott die Natur geschaffen hat, dann wird das, was er in der Natur geschaffen hat, seinem Wort nicht widersprechen, sonst ist Gott nicht konsequent. Gott ist nicht der Autor von solchen Büchern. Nachschlagewerke wie Bibelkommentare sind nicht von Gott inspiriert. Sie können hilfreich sein, wenn es um Themen geht wie Kultur, Geschichte, die Bedeutung von hebräischen oder griechischen Vokabeln, aber sie sind nicht inspiriert. Ebenso der Talmud. Der Talmud ist ein Kommentar. Er ist nicht von Gott inspiriert. Und das kann man sagen, weil es Aussagen im Talmud gibt, die widersprüchlich sind. Und vielleicht überrascht es Sie, wenn ich das sage, die Broschüren der Vereinten Kirche Gottes sind nicht inspiriert in dem Sinne, wie die Bibel inspiriert ist. Sie stehen nicht auf der gleichen Stufe wie die Bibel. Ebenso die Bücher, Broschüren und Artikel von Herbert W. Armstrong. Es gibt heute Leute, die in Anlehnung an eine Aussage Jesu sagen würden, die Schriften von Herrn Armstrong können nicht gebrochen werden. Und man hat bei manchen fast den Eindruck, sie würden diesen Mann anbeten. Wir respektieren seine Arbeit in der Vereinten Kirche Gottes. Wir sind überzeugt, dass er ein Werkzeug Gottes war. Aber ein Mensch, wie wir es alle sind, auch manchmal fehlerhaft in seinen Aussagen. Alles, was Herr Armstrong geschrieben hat, steht nicht auf der gleichen Stufe wie die Bibel. Unsere Publikationen können hilfreich sein. Das sollen sie sein. Aber inspiriert, wie die Bibel inspiriert wurde, sind sie nicht. Alle Schrift, der nächste Aspekt von diesen zwei Versen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben oder eingehaucht. Was bedeutet alle Schrift? Es bedeutet jedes einzelne Wort, wie es ursprünglich niedergeschrieben wurde. Und in diesem Zusammenhang fragen wir kurz, wie sieht die Bibel sich selbst? Wie haben die Autoren der Bibel die bereits bestehenden Teile der Bibel, die es zu ihren Lebzeiten gab, gesehen? Und wir schlagen dazu Galater Kapitel 3 nach. Galater Kapitel 3. Und wir lesen Vers 16. Denn in diesem Vers erkennt man die Wichtigkeit der Feststellung, dass Gott jedes einzelne Wort in dem Urtext der Bibel inspiriert hat. Galater Kapitel 3 und Vers 16. Wir lesen, nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem. Und deinem Nachkommen, welcher ist Christus? Wahrscheinlich haben Sie in Ihrer Bibel wie in der meinen eine Verweisstelle bei diesem Vers. Paulus zitiert aus 1. Mose Kapitel 22 und Vers 18 und er betont mit dieser Aussage etwas sehr Wichtiges. Es geht um einen Aspekt dessen, was Gott dem Patriarchen Abraham verheißen hatte. Und Sie sehen, Paulus zitiert aus 1. Mose Kapitel 22 und er hebt ein einziges Wort hervor. Und er betont dabei, und das ist ihm sehr wichtig, dass dieses Wort in dem Text der Bibel in der Einzahl steht. Es geht um das Wort einem. Es gilt einem und deinem Nachkommen. Und daraus zieht Paulus den Schluss, dass dieses eine Wort, auf das er hinweist, und er weist besonders darauf hin, es steht in der Einzahl, Dieses eine Wort bezieht sich auf Christus. Und daran erkennt man, wie wichtig die Feststellung ist, dass alle Schrift von Gott eingegeben wurde. Jedes einzelne Wort. In den Sprüchen lesen wir, alles, was Gott sagt, ist unzweifelhaft wahr. Alles, was Gott sagt, alles, was Gott in seinem Wort niederschreiben ließ, ist unzweifelhaft wahr. Das finden Sie, wenn Sie die Stelle notieren möchten, in Sprüche 30 und Vers 5. Sprüche 30 und Vers 5. Und ich habe Ihnen aus der Übersetzung Hoffnung für alle vorgelesen. Dazu ein paar Beispiele. Alle Schrift. Wir schlagen Matthäus Kapitel 12 nach. Matthäus Kapitel 12. Und wir lesen die Verse 38 bis 41. Matthäus Kapitel 12, die Verse 38 bis 41. Auch dieser Abschnitt gut bekannt. Vers 38, da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona, und siehe, hier ist mehr als Jona. Wir alle wissen, wie wichtig dieser Abschnitt ist, denn es ist das Zeichen, das Jesus uns gegeben hat, der ganzen Welt gegeben hat, dass er in der Tat der Messias ist. Und das ist nicht unser Thema heute. Wir verstehen auch, was diese Aussage bedeutet in Bezug auf die Karfreitag-Ostersonntag-Tradition. Denn wer an diese Tradition glaubt, hat nach den Worten Jesu Christi eigentlich keinen Messias, denn der Messias hat das Zeichen von Jona nicht erfüllt. Aber das ist nicht unser Thema heute. Indem Jesus dieses erwähnte, Jona und Ninive, bezog er sich nicht auf eine jüdische Legende, wie einige meinen, sondern er meinte damit ein reelles Ereignis. Dieses Ereignis hat stattgefunden. Jona sind die Dinge, die in dem Buch Jona beschrieben werden, tatsächlich passiert. Und das, was Jona passiert war, ist ein Zeichen. Und dass Jesus 3 Tage und 3 Nächte, wie er es sagte, im Schoß der Erde sein sollte, im Grab, das war auch ein Zeichen. Und Jesus sagte uns an anderer Stelle, dass die Leute von Ninive eines Tages wieder leben werden. Und sie werden bezeugen, was ihnen passiert ist. Alles, was Gott sagt, alle Schrift, jedes Wort ist unzweifelhaft wahr. Nun möchte ich Ihnen an dieser Stelle zu denken geben, als Möglichkeit. Jesus sagte, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Wir fragen am Rande dazu, meinte Jesus damit allein den Zeitraum, die Zeitspanne? Dass er das meinte, wissen wir. Er meinte auf jeden Fall diesen Zeitraum, 3 Tage und 3 Nächte. Wir können zusätzlich dazu die Frage stellen, meinte Jesus auch den Zustand, in dem sich er und Jona in der Zeit der 3 Tage und 3 Nächte befanden. Denn er sagte, denn wie Jona diese Zeitspanne im Bauch des Fisches war, also auf die Weise oder in der Weise, wie Jona es erlebte, so wird es auch dem Menschensohn ergehen. Wir ziehen einen möglichen Rückschluss. In welchem Zustand befand sich Jesus in den 3 Tagen und 3 Nächten? Er war tot, nicht wahr? Und wenn Jesus 3 Tage und 3 Nächte lang wie Jona im Bauch des Fisches war, könnte man die Frage stellen, in welchem Zustand befand sich Jona in den 3 Tagen und 3 Nächten? Dann wäre Jona auch tot gewesen. Jesus ist auferstanden. Wenn Jona, wie Jesus, 3 Tage und 3 Nächte tot gewesen ist, dann ist er, als dieser große Fisch ihn an Land spie, wieder zum Leben erweckt worden. Nur eine interessante Überlegung. In dem Kapitel davor, in Matthäus Kapitel 11, sagte Jesus, Matthäus Kapitel 11, Vers 23, und er erwähnt diese Stadt, um die es hier geht, in mehr als einer Stelle. Und du, Kapernaum, Matthäus 11, Vers 23, wirst du bis zum Himmel erhoben werden. Du wirst bis in die Hölle, gemeint ist das Grab, hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Mit dieser Aussage und mit anderen Aussagen zu der Stadt Sodom bestätigt Jesus, wie die Bibel es uns berichtet, die Stadt Sodom hat es gegeben. Sie wurde vernichtet. Und wie Jesus uns an anderer Stelle sagt, werden die Menschen von Sodom eines Tages wieder leben und bezeugen, was ihnen und ihrer Stadt passiert ist. Alles, was Gott sagt, ist unzweifelhaft wahr. Alles, was Gott in seinem Wort hat niederschreiben lassen, ist unzweifelhaft wahr. Das heißt, alle geschichtlichen Berichte der Bibel sind wahr. Beispiele sind, um einige zu nennen, an die wir glauben, Gott schuf diese Welt mit unseren Ureltern Adam und Eva vor etwa 6000 Jahren. Und damit meinen wir die Neuschöpfung, wie wir sie nennen. Wir meinen damit nicht die ursprüngliche Schöpfung der Erde und des Universums. Menschen auf dieser Erde und die Erde in dem Zustand, in dem sie sich jetzt befindet, gibt es seit etwa 6000 Jahren. Bis auf 8 Menschen starben alle Bewohner der Erde in einer großen Flut, die vor etwa 4000 Jahren stattfand. Ein weiteres geschichtliches Ereignis, das uns die Bibel überliefert. Persönlichkeiten wie Abraham, Mose, David und andere haben tatsächlich existiert. Und was die Bibel uns über deren Leben und Wirken berichtet, ist wahr. Gott zerstörte die Supermacht Ägypten, als er die Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft befreite, und Tausende von ägyptischen Soldaten sind im Roten Meer ertrunken. Und geschichtlich gibt es, ohne dass die Historiker wissen warum, ab diesem Zeitpunkt 3-4 Jahrhunderte lang ein Vakuum in Ägypten. Das Assyrische Reich und die Stadt Nineveh, in die Jona gesandt wurde, haben tatsächlich existiert. Heute kann man sagen, das wissen wir dank den Entdeckungen der Archäologie in den letzten etwa 150 Jahren. Aber zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es nur ein Buch, das von dem Assyrischen Reich und der Stadt Nineveh berichtete. Welches Buch war es? Es war die Bibel. Man hat gemeint, das ist alles einfach eine Legende, das stimmt nicht. Und dann wurde Nineveh ausgegraben und auch andere Teile des Assyrischen Reiches und man wusste, oh, die Bibel stimmt doch in diesem Punkt. Wir können andere Dinge erwähnen. Jesus ging tatsächlich auf dem Galiläischen Meer. Er wandelte auf dem Wasser. Das berichtet uns die Bibel. Er erweckte Tote wieder zum Leben. Das berichtet uns die Bibel. Vor einigen Jahren war ich unterwegs nach Hamburg zum zur dortigen Versammlung an einem Freitag. Es war schon gegen Abend. Und dann ist in irgendeiner Sendung des Norddeutschen Rundfunks ein Pastor gefragt worden zu den Wundern Jesu, zu den Beispielen, die ich gerade genannt habe. Dass Jesus auf dem Meer gehen konnte, gegangen ist, dass er Tote wieder zum Leben erweckt hat und andere Wunder, die er wirkte. Und der Pastor meinte, ja, in der früheren christlichen Tradition brauchte man zur Stärkung des Glaubens solche Geschichten, damit die Leute so sinngemäß in seinen Worten bei der Stange blieben. Und seine Erläuterung war, diese Dinge hat es nicht wirklich gegeben, sie sind alle erfunden und damit wollte man die Gläubigen in ihrem Glauben bestärken. Unglaublich. Nein, Jesus ging tatsächlich auf dem Galiläischen Meer, denn alle Schrift ist von Gott eingehaucht, eingegeben. Wenn wir sagen, dass die Schrift von Gott inspiriert ist, alle Schrift, dann meinen wir damit, dass der Inhalt der Bibel sozusagen Gottes Gütesiegel trägt oder hat. Es bedeutet, das, was Teil der Bibel ist, ist deshalb Teil der Bibel, weil Gott es als Teil der Bibel bewahrt haben wollte. Gott inspirierte die Niederschrift. Es bedeutet aber nicht, dass Gott alle Taten, die in der Bibel beschrieben werden, inspiriert hat. Nein, er ließ sie festhalten. Er ließ einen Bericht über sie niederschreiben. Gott hat zum Beispiel nicht inspiriert, dass König David mit Bathseba Ehebruch begeht, wo einige das als Einwand haben. Ja, wenn die Bibel von Gott inspiriert ist, dann bedeutet das, dass er alles, was in der Bibel berichtet wird, auch mit inspiriert hat. Nein, das stimmt nicht. Der Inhalt der Bibel trägt das Gütesiegel Gottes, weil Gott wollte, dass es für uns bewahrt wird. Und was ist, wenn wir nicht verstehen, warum Gott etwas inspirierte? Vielleicht halten Sie die Frage für nicht statthaft, nicht zulässig. Was ist, wenn wir nicht verstehen, warum Gott etwas inspirierte? Das heißt, die Niederschrift, die wir in der Bibel finden. Wir haben vor 3-4 Jahren in dem ersten Jahr unseres Bibelleseprogramms, wer daran teilnahm, wird sich daran entsinnen, erinnern können, in einem Jahr die vollständige Bibel gelesen. Und es gab einen Leseplan, an jedem Tag gab es einige Kapitel, die man zu lesen hatte. Und nun haben diejenigen, die damals mitgemacht haben, losgelegt, fingen eifrig an zu lesen. Und dann kamen wir zu bestimmten Kapiteln in der Bibel, die, ich rede jetzt autobiografisch, mühsam waren. Wie die ersten Kapitel von 1. Chronik. Lauter Ahnentafeln. Und man fragt sich, warum sind diese Geschlechtsregister in der Bibel? Und darauf habe ich im Augenblick keine erschöpfende Antwort. Aber Gott hat seine Gründe dafür, warum er diese Ahnentafeln bewahren ließ. Und ich stelle mir vor, dass sie ein großes Zeugnis sein werden, wenn all die Menschen beim Gericht vor dem großen weißen Thron wieder leben und die Bibelgegner und Leugner feststellen, dass alle Namen, die in diesen Ahnentafeln, diese Geschlechtsregister aufgeführt sind, Menschen sind, die tatsächlich gelebt haben. Sie sind namentlich genannt wurden und Gott hat seine Gründe dafür, warum er das bewahrt hat. Die Schweizer haben einen Ausdruck, der gut zu diesem Aspekt der Predigt passt. Das habe ich vor einigen Jahren, glaube ich, in einem Wort zum Sabbat behandelt. Es ist das Wort Schubladisieren. Schubladisieren. Man muss eine Schublade haben, eine gedankliche Schublade für solche Dinge, die man nicht versteht. Dinge in der Bibel. Also warum hat Gott bestimmte Dinge in der Bibel inspiriert, die wir nicht verstehen oder nachvollziehen können? Da müssen wir schubladisieren können, das einfach wegpacken können, bis uns das Verständnis geschenkt wird. Und das gilt auch für Dinge, nicht nur für Dinge, wo wir nicht verstehen, warum hat Gott das niederschreiben lassen, das gilt auch für Dinge, die wir nicht verstehen. Wir lesen es und verstehen es einfach nicht. Auf ein Beispiel möchte ich hier hinweisen. 1. Mose, Kapitel 23. Das schlagen wir bitte kurz nach. 1. Mose 23 beschreibt den Tod von Sarah, Abrahams Frau. Und dann geht es um diesen Kapitel um eine Beerdigungsstätte für Sarah. Und das Kapitel berichtet uns von, sagen wir, einer Verhandlung, die Abraham führt. Man hat ihm eine Höhle, anscheinend ein Feld mit einer Höhle, kostenlos angeboten. Das wollte er nicht so annehmen, er wollte es bezahlen. Wir lesen jetzt die Verse 15 bis 20. 1. Mose, Kapitel 23, die Verse 15 bis 20. Mein Herr, höre mich doch. Das Feld ist 400 Lot Silber wert. Was ist das aber zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. Abraham gehorchte Ephron und wog ihm die Summe dar, die er genannt hatte, vor den Ohren der Hethiter, 400 Lot Silber nach dem Gewicht, das im Kaufgang und Gebe war. So wurde Ephrons Acker in Machpela, östlich von Mamre, Abraham zum Eigentum bestätigt, mit der Höhle darin und mit allen Bäumen auf dem Acker umher. Vers 18, vor den Augen der Hethiter und aller, die beim Tor seiner Stadt versammelt waren. Wir wissen, dass Geschäfte dieser Art, sie sind vor dem Stadttor ausgeführt worden. Das war anscheinend die offizielle Verhandlungsstätte. Vers 19, danach begrub Abraham Sarah, seine Frau, in der Höhle des Ackers in Machpela, östlich von Mamre, das ist Hebron im Lande Kanaan. So wurden Abraham, der Acker und die Höhle darin zum Erbbegräbnis bestätigt vor den Hethitern. Ich weise besonders jetzt auf Vers 17 hin, und zwar auf den letzten Teil von dem Vers. Es wurde bestätigt, dass Abraham dieses zum Eigentum erhalten hatte, und dann wird uns gesagt, mit der Höhle darin, dort sollte seine Frau Sarah begraben werden, und dann ließ man, und mit allen Bäumen auf dem Acker umher. Und seit vielen Jahrhunderten hat man gerätselt, warum musste das da drin stehen? Mit allen Bäumen auf dem Acker umher. Und man hätte sagen können, warum ist das Teil der Überlieferung? Und erst in den letzten 50 Jahren, dank der Archäologie, konnte man nachweisen, dass die Bäume hier erwähnt werden, weil die Bäume bei den Hethitern, wenn es um Land ging, um Ackerflächen ging, und die wurden verkauft, die Bäume galten als Grenzsteine. Und deshalb sagt uns die Bibelstelle, dass die Bäume auf dem Acker, deshalb werden sie erwähnt, sie sind wichtig, weil sie nach hethitischem Brauch die Grenzsteine, die Markierungen des Ackers waren. Und deshalb wird uns ja beschrieben oder bestätigt, dass Abraham ein ganz bestimmtes Feld, ein ganz bestimmtes Areal, eine Fläche gekauft hat. Sie war sogar markiert mit Bäumen, die als Grenzsteine dienten. Das wäre ein Beispiel für eine Sache, wo man sich gefragt hätte, warum steht das in der Bibel, warum wird das erwähnt? Und es gibt einen Grund dafür. Man muss nur warten, bis man den Grund weiß. Man muss also schubladisieren können. Ein weiteres Beispiel sehen wir uns an. Es hat mit der Prophezeiung zu tun. Das dürfte uns interessanter sein als Bäume auf dem Feld. Offenbarung Kapitel 17. In den ersten Versen, im Vers 1, 2, 3 und 4, da wird ein Tier beschrieben, ein besonderes Tier. Wir haben nicht die Zeit, auf die Bedeutung dieses Tieres einzugehen, denn das ist auch nicht notwendig. Das haben wir in unseren Publikationen ausführlich behandelt, zum Beispiel in der Broschüre über die Offenbarung, auch in der Broschüre über die biblische Prophezeiung. Kapitel 17 beschreibt, man kann sagen, das Heilige Römische Reich. Es geht hier um 7 Wiederbelebungen des Römischen Reiches. Ich fasse das kurz zusammen. 7 Wiederbelebungen, bei denen die Hure, die große Hure, auf diesem Tier sitzt. Sie sitzt drauf, sie reitet drauf. Das heißt, sie hat Einfluss auf die Richtung, die dieses Tier einschlägt. Es geht um das Heilige Römische Reich. Und dieses Tier hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Also 7 Köpfe, 7 Wiederbelebungen. Und dann 10 Hörner, die 10 Könige darstellen, die alle zeitgleich, sagen wir, an der Macht sind oder am Leben sind. Und dann wird uns etwas sehr Interessantes gesagt in den Versen 9 und 10. Offenbarung 17, Verse 9 und 10. Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Es sind 7 Könige. Nun Vers 10. Vers 10 ist das, was uns interessiert. Hier wird eine Zeitangabe gemacht. 5 sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. 5 sind gefallen, einer ist, der andere ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Es handelt sich bei dem, was Johannes hier niedergeschrieben hat, um eine Prophezeiung. Und er projiziert von seiner Zeit ausgehend weit in die Zukunft hinein und stellt fest, dass in dem Ablauf der Prophezeiung einiges geschehen sein wird. 5 von den Köpfen, von den Königen, also 5 von den Wiederbelebungen wird es bereits gegeben haben. Einer ist da. Und der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Das heißt, wer diese Prophezeiung verstehen will, ist darauf angewiesen, zu verstehen, wann dieser Zeitpunkt war. Und von den 7 Wiederbelebungen des Heiligen Römischen Reiches hat es bereits 6 gegeben. Die 7. steht noch aus. Sie wird die letzte sein. Und über sie wird uns berichtet, dass 10 Könige zusammengehen werden und sie werden ihre Macht, ihre Autorität, ihre Hoheit an eine zentrale Stelle abgeben und sie werden auch gegen Jesus Christus kämpfen. Das heißt, diese Prophezeiung hätte man von deren chronologischer Reihenfolge her erst dann verstehen können, wenn die 6. Wiederbelebung aktuell gewesen war oder gewesen wäre. Und die 6. Wiederbelebung des Heiligen Römischen Reiches erfolgte durch den italienischen Diktator Mussolini. Kaum bemerkt, rief er eine Wiederbelebung des Heiligen Römischen Reiches aus, 1922. Also erst ab 1922 wäre Vers 10 wahr gewesen. Einer ist da und der andere ist noch nicht gekommen. Und es mag für Sie ein Widerspruch sein, weil ich ihn bereits erwähnt habe. Interessant ist, dass Herbert W. Armstrong zu predigen begann, als Mussolini an der Macht war. Also erst in der Zeit konnte man diese Prophezeiung verstehen. Manche Dinge kann man deshalb nicht verstehen, weil sie mit Voraussagen über die Zukunft zu tun haben, und man versteht sie erst dann, wenn es soweit ist, oder in einigen Fällen erst danach. Und wenn das der Fall ist, wir verstehen etwas nicht, müssen wir schubladisieren können. Denn alle Schrift, jedes einzelne Wort, ist von Gott inspiriert. Und Gott sagt uns sogar durch den Propheten Daniel, dass er bestimmte Dinge versiegelt hat. Gott sagte Daniel in Daniel Kapitel 12, ich lese uns das vor, Vers 9. Geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Es gibt bestimmte Dinge in der Bibel, die man erst in der letzten Zeit wird verstehen können. Das soll uns nicht beunruhigen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. So können wir abschließend sagen zu diesem Aspekt, die Bibel stimmt, ob wir alles verstehen oder nicht. Und dass die Bibel stimmt, hängt nicht davon ab, dass wir alles verstehen. Sie stimmt trotzdem. Gott sagt uns sogar, dass die Propheten des Alten Testaments Dinge für uns niedergeschrieben haben, die sie selbst nicht verstanden haben, gerne aber verstanden hätten. Das heißt, Gott kann sogar Menschen gebrauchen, um sein Wort niederzuschreiben, selbst wenn sie, diese Stenografen, die Bedeutung nicht verstehen. Und zurück zu 2. Timotheus, Kapitel 3. Wir haben es schon gelesen. Jetzt sehen wir uns die Feststellung von Paulus an. Wozu dient die Heilige Schrift? Sie dient zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und diese Aussage hier umfasst die vollständige Charakterentwicklung eines Menschen, wenn Gott ihn beruft. Zurechtweisung, wenn wir entweder anfangs nicht auf dem richtigen Weg sind, wie es bei denen der Fall ist, die, wie ich, nicht in der Kirche Gottes groß geworden sind und sozusagen von außerhalb dazu berufen wurden. Wir sind zurechtgewiesen worden. Gott hat uns gezeigt, dass unser bisheriger Wandel sozusagen nicht in Ordnung war, nicht richtig war, und er hat uns auf den Weg hingewiesen, der seinen Vorstellungen entspricht. Wir schlagen Hebräer Kapitel 4 nach. Hebräer Kapitel 4, Verse 12 und 13. Hebräer Kapitel 4, Verse 12 und 13. Auch ein bekanntes Bibelwort. Es hat ja eigentlich zwei Bedeutungen, denke ich. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, Vers 13, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wir alle wissen, welchen Maßstab Gott anlegt, wenn es darum geht, unsere Lebensführung zu beurteilen. Der Maßstab ist die Heilige Schrift. Und vor dem Maßstab der Heiligen Schrift können wir uns nicht verbergen. Wir haben ja kürzlich den letzten großen Tag gehalten. Und im Zusammenhang mit dem letzten großen Tag kennen wir ja die Aussage in Offenbarung Kapitel 20, wenn all diese Menschen wieder leben, dann wird gesagt, Bücher wurden geöffnet. Das sind die Bücher der Bibel, das ist die Heilige Schrift. Das ist der Maßstab, den Gott bei diesen Menschen anlegen wird, um ihren Wandel dann zu beurteilen, und zwar zu einem Zeitpunkt, wenn sie Gott kennenlernen dürfen. Die Heilige Schrift lehrt uns den Unterschied zwischen richtig und falsch, gut und böse, gerecht und ungerecht. Und wir schlagen eine Stelle bei Jesaja nach, die heute mehr als je zuvor passend ist. Jesaja Kapitel 5, Jesaja Kapitel 5, die Verse 20 und 21. Jesaja 5, die Verse 20 und 21. Durch den Propheten Jesaja schreibt oder sagt Gott, weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Und das sind diejenigen, die das tun, was Gott hier durch Jesaja anprangert. Die Böses gut nennen und Gutes böse nennen. Und heute ist es in unseren westlichen Gesellschaften so, dass diejenigen, die für das, was biblisch gesehen gut ist, eintreten und dazu stehen, sie werden böse genannt, rückständig, intolerant. Und heute erleben wir eine Zeit, in der Böses, das, was die Bibel böse nennt, was Gott verurteilt, das wird gut genannt. Finsternis und Licht, sie werden vertauscht. Warum ist das der Fall? Lesen Sie den Schluss von Vers 24, Jesaja Kapitel 5 und Vers 24. Denn sie verachten die Weisung des Herrn Zebaoth und lästern die Rede des Heiligen Israels. Sie verachten die Weisung des Herrn Zebaoth. Sie verachten seine Offenbarung. Sie verachten den Maßstab, den er uns gegeben hat, den einzigen, damit wir Richtiges von verkehrtem Verhalten unterscheiden können. Interessant ist in diesem Zusammenhang der letzte Teil von den drei Dingen, die ich gerade vorgelesen habe. Wozu dient die Bibel? Sie dient zur Rechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das Wort Erziehung im griechischen Urtext ist das übliche Wort für Bildung, dass man Gottes Weisung in der Gerechtigkeit annimmt. Also die Heilige Schrift ist genau das Gegenteil der Haltung der Menschen, die die Weisung des Herrn Zebaoth verachten. Und Paulus schließt das dann mit dem Ziel der Erziehung durch die Heilige Schrift ab. Er sagt, wozu dient das alles? Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei. Ich sagte eingangs, Gottes Wort, die Heilige Schrift, ist seine Bedienungsanleitung für uns. Er ist sozusagen unser Hersteller. Und wie bei fast jedem Produkt, das man heute erwerben kann, erhält man zusammen mit dem Produkt eine Bedienungsanleitung, damit man weiß, wie man mit diesem Gerät oder was immer es ist, umgehen soll. Und Gott hat eine Bedienungsanleitung für seine Geschöpfe vorgesehen und auch geliefert. Das ist die Heilige Schrift. Und mit deren Hilfe sind wir in der Lage, die Bestimmung, die er für unser Leben vorgesehen hat, zu erkennen. Und wir sind auch in der Lage, wenn wir der Weisung dieser Bedienungsanleitung folgen, diese Bestimmung für unser Leben zu erreichen. Und es ist die Bestimmung, die ganz am Anfang der Heiligen Schrift steht. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Alles Notwendige, was wir über Gott wissen müssen, alles Notwendige, was wir wissen müssen, um eine Beziehung zu ihm zu haben, und alles Notwendige, was wir brauchen, um eines Tages in das Reich Gottes eingehen zu dürfen, ist in der Heiligen Schrift enthalten, in unserer Bedienungsanleitung. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit der Heiligen Schrift um? Wir schlagen als letzte Stelle nochmals den Propheten Jesaja nach. Wahrscheinlich haben Sie das noch geöffnet. Und wir lesen die Verse 1 und 2. Jesaja Kapitel 66, die Verse 1 und 2. Gott sagt, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Der erzittert vor meinem Wort. Hier geht es nicht um das Niedergeschlagensein. Hier geht es um die Demut Gott gegenüber. Wir sind demütig und nicht hochmütig. Wir sind in diesem Sinne zerbrochenen Geistes. Und wir haben den allergrößten Respekt vor seinem Wort, das er inspiriert hat, alles, jedes einzelne Wort, das wahr ist, das unsere Bedienungsanleitung ist, damit wir ihn kennen können und auch wissen können, was ist der Weg, der zum ewigen Leben führt. Wenn Sie 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 16 und 17 noch in Erinnerung haben, dann wird Ihnen aufgefallen sein, dass ich in der Reihenfolge der Attribute oder Aspekte, die dort in Bezug auf die Heilige Schrift erwähnt werden, eine Sache ausgelassen habe. Die Heilige Schrift ist Nütze zur Lehre. Sie ist Nütze zur Lehre. Und weil die Behandlung dieses Aspekts den Rahmen der heutigen Predigt gesprengt hätte, hoffe ich, dass Sie in 2 Wochen wieder hier sind, denn in 2 Wochen behandeln wir die Heilige Schrift in dem Sinne, dass sie Nütze zur Lehre ist.